aber unbedingt vom Schöpfer die Gabe der Selbstverleugnung, der Hingabe, des Sich-Aufopferns für andere, der Frau in höherem Grade verliehen als dem Manne. Mit Recht erwartet man deshalb auch, dass bei ihr diese Gabe in höherem Maße in Erscheinung trete. Eine Frau, die nur an sich denkt, ist schlimmer als ein hemmungslos egoistischer Mann. Jetzt verstehen wir, weshalb eine junge Mutter, die ihr Kindlein mit der Zigarette im Mund besorgt, uns ganz einfach als eine Unmöglichkeit vorkommt. Die junge Mutter am Wickeltisch oder mit dem Kindlein im treusorgenden Arm ist ja das Urbild der Hingabe, der sich selbst vergessenden Opferwilligkeit. Da nun andererseits die Zigarette im Mund eine ausgeprägt genießerische Einstellung zum Ausdruck bringt, so passen tatsächlich das Bild der ihr Kindlein pflegenden und das Bild der zigarettenrauchenden Mutter zusammen wie die Faust aufs Auge. Oder was würde man sagen, eine Gruppe in der Krankenpflege tätigen Diakonissinnen im Spitalgarten gemütlich um einen Tisch versammelt, ihre Abendzigarette rauchen zu sehen? Ein ebenfalls unmögliches Bild. Denn Diakonissin und Luxusgenüsse, Krankenschwester und Zigarette passen nicht zusammen. Und nun der zweite Punkt unserer Überlegungen. Der Nikotingenuss wird manchem Raucher zur Leidenschaft. Wer aber durch eine Leidenschaft gekettet ist, erleidet dadurch Einbuße an seiner sittlichen Kraft. Solche Leidenschaft, solche Beeinträchtigung charaktervoller Willensstärke, nun verzeiht man wiederum einem Manne eher als einer Frau, weil man unwillkürlich hinsichtlich Sittlichkeit und Charakter an die Frau höhere Ansprüche stellt. Oder will zum Beispiel irgendjemand leugnen, dass der Alkoholrausch einer Frau verwerflicher erscheint als der des Mannes? Oder dass hässliches Fluchen im Munde einer Frau noch schlimmer sich ausnimmt als im Munde eines Mannes? So macht auch die Frau, welche eine Sklavin des Tabaks geworden ist, uns einen peinlicheren Eindruck als der im gleichen Falle befindliche Mann. Wir empfinden die Zigarre oder Zigarette im Mund der Frau irgendwie als etwas Unweibliches, Emanzipiertes. Es ist deshalb nicht von ungefähr, dass die leidenschaftlich gepflegte Zigarette fast nie beim schlichten, gesunden Mädchen, sondern meist bei der mundänen Dame unserer Asphaltkultur gefunden wird. Das war es als ein Beispiel aus dem Einführungskapitel «Die Entwicklung des weiblichen Geschlechtscharakters». Die anderen vier Hauptkapitel vom Buch, wie auch die Unterkapitel, behandeln ein in sich geschlossenes Thema. Unter dem Stichwort «Die Frau in der Familie» wird auf traditionelle Familienformen, auf Bürgers- und Arbeiterfamilien eingegangen. Aber auch das Leben außerhalb der Ehe, die Frauen am Rand der Gesellschaft werden da auch einmal berücksichtigt. Aufschlussreiches Detail. Die Arbeitsgemeinschaft der unverheirateten Frauen haben auf eine Anfrage um Unterstützung bei den Druckkosten des Buchs äußerst erfreut reagiert. Das sei das erste Mal, hat die Sprecherin gemeint, dass auch ihrer speziellen Situation Interesse entgegengebracht würde. Im Kapitel «Frau und Erwerbsarbeit» wird der Zwiespalt im Erwerbsleben aufgegriffen, die Entwicklung der industriellen Frauenarbeit aufzeigt und auch die sogenannten Töchter- und Fräuleinberufe werden da thematisiert. In vielen typischen Frauenberufen verratet die angehängte Familienbezeichnung bis auf den heutigen Tag den engen Bezug zur innerfamiliären Arbeitstätigkeit. Dienstmädchen, Ladentochter, Saaltochter, Serviertochter, Bürotochter, Lehrgotte, Krankenschwestern, all diesen Berufsbezeichnungen haftet das Provisorische an. Die Würde und Selbstständigkeit von einer Berufstätigen als Frau wird verneint. Im Kapitel «Weiblichkeit als Norm» wird Geschichte von der Sexualität skizziert. Da finden sich Themen wie Sexualmoral, Aufklärung, Sexualerziehung, Prostitution, ledige Mütter und Diskussionen um Schwangerschaftsabbruch und Verhütung. Fragen im Zusammenhang mit der Abtreibung beschäftigen die Mütter nicht erst in den letzten paar Jahren. Im März 1929 hat der Nationalrat erstmals auf parlamentarischer Ebene über die gesetzlichen Grundlagen zum Schwangerschaftsabbruch debattiert. Im Entwurf vom neuen Schweizerischen Strafgesetzbuch ist dann lediglich die medizinische Indikation zugelassen. Eine Beschränkung, die nach heftigen Grabenkämpfen der parlamentarischen Mehrheit auch akzeptiert worden ist. Den betroffenen Frauen ist vielfach nur der Weg geblieben, ihre Wut und ihre Empörung in Leserbriefen auszudrücken. In der Berner Tagwacht vom 9. März 1929 ist zu lesen. Die Debatten über den Abtreibungsparagrafen im Nationalrat haben begreiflicher und erfreulicherweise die Frauen auf den Plan gerufen. Wir geben gerne einigen Einsendungen Raum und beginnen heute mit dem Brief einer Frau aus dem Welschland, die mit zittriger Schrift ihrer Empörung Luft macht und dabei bei uns ihre schlechte Schrift entschuldigt. Sie friere entsetzlich, denn es sei schon das dritte Mal in diesem Winter, dass sie während mehrerer Tage ohne Heizung sei. Die Frau schreibt: Soeben las ich vom neuen Strafgesetz und über die Abtreibung. Dass das eines der schwierigsten Kapitel ist, stimmt. Aber für wen? Für die arme Frau oder für die Mondäne? Also bis zu 2 Monaten darf die Frucht abgetrieben werden, wenn Gründe dazu vorhanden sind, die von 2 Ärzten bestätigt werden. Wer gibt uns die Mittel dazu? Ist Armut kein Grund zur Abtreibung? Soll ich ein Kind haben, das nachher ins Waisenhaus muss? Sicher will ich ein Kind, aber kann ich es ernähren? Da liegt der schwierige Punkt. Nicht das arme Arbeiterweib treibt gewohnheitsmäßig ab, sondern die sogenannten besseren Damen. Wir Frauen vom Volk haben alle Hände voll zu tun mit Arbeit in und außer dem Haus, für die Kinder und den Mann. Für uns gibt's nicht Flirten, Dancings, Hausfreunde, Empfangen, Gesellschaften. Und wenn es dann plötzlich heißt, es ist wieder etwas im Anzug, dann sind wir nicht freudig überrascht, sondern erschreckt. Erst Staunen, man gab ja so Acht, dann Zorn und zuletzt Verzweiflung und die Frage, wie wegmachen. Tägliche Besprechungen und jeden Abend die kummervolle Frage des abgehärmten Mannes, noch immer? Kopfschütteln, Schweigen. Die Frau ist schließlich bereit fürs Letzte. Man geht zum Arzt. Der sagt nein. Manche fügen sich verzweifelt. Viele aber suchen weiter und finden den Weg zum Kurpfuscher. Man rafft die letzten Rappen zusammen, macht Schulden, um den Pfuscher zu bezahlen und weiß, man riskiert überdies das Leben. Und tut's doch. Aus Bequemlichkeit, wie einer der Herren Nationalräte sagte. Sagen Sie ihm, er sei ein Esel, mag er noch studiert und ein Nationalrat sein. Wo nehmen wir das Geld her und bezahlen 2 Ärzte? Ich habe schon Kinder, bin überdies krank. Lunge, sollte keine Kinder mehr bekommen. Die Voraussetzungen für den Attest beider Ärzte wären wohl da, aber das Geld nicht. Und jetzt denken Sie sich eine reiche Frau mit den gleichen Voraussetzungen. Für sie ist der Paragraph wie geschaffen. Aber nicht einmal das. Mit ihrem Geld bekommt sie Atteste, auch wenn sie kerngesund ist. Hoppla, ein Fehltritt, was Hurerei genannt wird, wenn es eine Arbeiterin trifft. Konsultation und die Tochter oder die Dame hat Luftveränderung nötig. Die verheiratete Madame, wenn sie es erwischt, muss plötzlich ins Bad oder dans le midi und kehrt nach 2 oder 3 Monaten recht erholungsbedürftig zurück. Vielleicht bin ich etwas scharf, aber ich habe Ursache dazu. Habe ich jetzt noch nicht viel anderes als Krankheit, Sorge, Angst und Bang erlebt. Und wenn die wohlversorgten Herren im Nationalrat reden hörte oder las, da hat mich der Zorn gepackt. Mich, eine Mutter von mehreren Kindern, die seit Jahren mit geringem Lohn haushalten muss und die heute mit Schauer und ohne Freude einem neuen Kleinen entgegensieht. Weiblichkeit als Norm. In diesem Kapitel sind auch Dokumente zu Frau und Gewalt und ihrer Rolle in der Werbung zusammengestellt. Abgeschlossen wird das Kapitel mit der Stellung von Frau in Recht und Gesetz. Im letzten Kapitel schließlich gilt die Aufmerksamkeit der Frauenorganisationen in der Schweiz, die Entwicklung der Anfänge über die Entstehung der neuen Frauenbewegung Ende der 60er Jahre bis hin zur Gründung des Weiberrats in Zürich 1984. Bereits der kurze Überblick dürfte verdeutlicht haben, dass Frauengeschichte zu Recht als grundlegendes Werk über die Geschichte der Frauen in der Schweiz bezeichnet wird. Ab Ende September ist es für 36 Franken in den Buchhandlungen erhältlich. Leuchtend gelbes Buchcover mit dem Foto von einer davorrennenden Frau. Die Vergangenheit der Frauen gewinnt allmählich Konturen. Wie aber sehen Zukunftsperspektiven aus? Wohin rennen wir?
I shouldn't play with spiders. Playing with fire is much easier. But sometimes a rider passes past beneath my window. Spreading behind him golden dust.
«Give Me a Name» von den Willys. Wir kommen zu den neuesten Nummern. Wir kommen zu den neuesten Nummern von der Fraktion von der Emanzipation. Kudi hat für euch die Emanzipation, Entschuldigung, die Fratz gelesen.
Früh fielen einzelne Blutungen aus, lange vor 40. Weil ich zu den Nervösen und vom Kindesalter an zu den psychisch Angeschlagenen gehöre, liefen die Symptome aus ärztlicher Sicht unter nervösen Störungen. Sie haben Depressionen, nehmen Sie etwas dagegen, dann wird Ihre Regel wieder regelmäßig. Ich wollte nicht wie meine Mutter werden. Und trotzdem wurde auch ich zusehends dicker, bekam all die bekannten Symptome. Ich wurde gereizt, empfindlich, weinerlich und nahm Liebeskummer so schwer, dass ich gern aufs Leben verzichtet hätte. Im Beruf wurde ich unsicherer, hatte plötzlich Misserfolge, musste eine Arbeit aus Schülermangel aufgeben, bekam Existenzängste, fühlte mich von allen verlassen. Am meisten traf mich die Lieblosigkeit meines Freundes, der sich aus meinem Leben davonstahl, noch ehe ich erkennen konnte, dass er ja noch nicht der Richtige gewesen wäre. Und mein 17-jähriger Sohn kommentierte anlässlich einer meiner Ausbrüche: »Kein Wunder, dass dich keiner mag, mit so einer kann man nicht leben. Sollten mich mein Sohn und meine Tochter doch nur verlassen, von mir aus, bitte. Sollten sie nur sehen, wie bitter das Leben schmeckt, wie hart dafür gearbeitet werden muss und wie schwierig es ist, eine billige Wohnung zu finden.« Meine Ängste wurden größer, ich befürchtete überall Unheil, fühlte mich schuldig an allem, was bei meinen Kindern nicht normgerecht lief und machte mir Vorwürfe meiner vielen Erziehungsfehler wegen. Als alleinerziehende Mutter muss ich auch alles alleine ausbaden. Siehst du, du hättest dich ja nicht scheiden lassen müssen, so geht es halt. Wirklich lieb, so etwas von den Verwandten zu hören zu bekommen.
Silberfäden mir bedeuten mehr als Silber zum Geschenk. Silberfäden mir heute deuten, wie viel Jahr sie mich gelenkt. Jahr um Jahr so schnell entfliehen, immer zart und lieb ihr Blick, immer zart und lieb ihr Blick.
Der Bericht von der Rosemarie Mürner und der Vico Toriani mit seiner Hymne auf die Mutter sind zwei unvereinbare Bilder vom Älterwerden von der Frau. Die neueste Nummer von der Fratz ist dem Thema Frau und Alter gewidmet. Eigentlich ist es mir ähnlich gegangen wie der Martha, die das Editorial geschrieben hat für die Nummer. Sie schreibt da, sie habe das Gefühl gehabt, dass sie auch wieder ein langweiliges Thema, wo sie eigentlich sogar nicht anginge. Aber spätestens, wenn man 30 überschritten hat, kommt man wohl nicht mehr darum herum festzustellen, dass man nicht mehr ganz zu den Jungen gehört. Und was jetzt? Frau sein im traditionellen Bild heisst, jung und schön sein, später Mutter sein und dann alt, abgeschoben, körperlos. Ich habe mich in letzter Zeit mit dem auch auseinandergesetzt. Langsam kommen die grauen Haare, ich habe immer noch kein Kind Und auf einmal gibt es auch Junge, die mich nicht mehr zu ihrer Generation zählen und ich mich auch nicht mehr dazugehörig fühle. In diesem Zusammenhang habe ich die Pratznummer zum Thema Alter mit Neugier gelesen. Ich will kurz auf ein paar Artikel eingehen. Ein Teil der Beiträge, das meiste persönliche Berichte und Reflexionen, handelt vom Älterwerden von Frauen, die in der Frauenbewegung aktiv waren und kein sogenannt normales Frauenleben geführt haben. Da ist zum Beispiel ein Interview mit der Joy Matter, einer Grossrätin vom Jungen Bern. Jung ist in dem Zusammenhang auch witzig, wenn man denkt, dass die Joy Matter eben jetzt auch schon 50 überschritten hat. Dann ein Bericht von der Rosemarie Mürner, wo wir jetzt am Anfang einen Ausschnitt daraus gehört haben, über sogenannte Altersbeschwerden kombiniert mit Depressionen und der Suche nach einem neuen Lebenssinn. Als alleinlebende, berufstätige Frau mit erwachsenen Kind. Der Verfall vom Körper und das Leben außerhalb der üblichen Familienstruktur, das Ankämpfen gegen die tiefsitzende Einschätzung, dass eine Frau von 40, 50 ausgelebt hat, das sind Aspekte, die in all diesen Berichten auftauchen. Ein Artikel beschäftigt sich mit den Badeanstalten für Frauen, Frauenbadis in Zürich. Lilo Weber hat einen Rundgang gemacht und zeigt sehr schön auf, wie da das Älterwerden der Frau und überhaupt der Körper der Frau anders wahrgenommen wird. Ein paar andere Artikel beschäftigen sich mit den Lebensumständen von alten Leuten, von alten Frauen. Eine Hauspflegerin erzählt von ihren Begegnungen mit alten Leuten, mit deren ihrer Einsamkeit und Armut. Neben diesen deprimierenden Einblick in die Realität der Alten in unserer Gesellschaft werden einzelne Beispiele von anderem Altwerden geschildert. Zum Beispiel in einem Interview mit zwei Frauen von einer Altersfrauen-WG, die in der Nähe von St. Gallen ist. Sechs Frauen haben hier ein Haus gemietet, um der Isolation vom Alleinwohnen und dem Altersheim zu entgehen. Die Frauen haben sich übrigens bewusst entschieden, keine Männer aufzunehmen, weil die in Sachen Haushalt ziemlich unselbstständig sind und sie eben jetzt, wo sie alt sind, keine Lust mehr haben, noch für andere zu sorgen. Ein interessantes Gespräch über das Projekt. Realistisch sind die Schilderungen, die die Frauen bringen. Die WG ist natürlich nicht zu vergleichen mit unseren WGs. Die Frauen legen Wert auf mehr Privatsphäre und sie bringen auch einen anderen Erfahrungshintergrund mit, von einem anderen Zusammenwohnen. Das Projekt läuft jetzt seit 3 Jahren. Es bleiben für die Frauen Fragen offen. Wie lösen sie zum Beispiel das Problem, dass es viele Frauen gibt, die so eine Art von Zusammenleben eben nicht gewohnt sind und sie darum auch nicht leicht Nachwuchs findet, wo es auch gut geht zum Zusammenwohnen. Und was passiert denn, wenn eine von den Frauen stirbt? Das Projekt von dieser Frauenalters-WG ist aber eine Ausnahme, ein kleiner Versuch. Was mir in dem Heft gefehlt hat, sind Artikel, die sich mit dem Altwerden in unserer Gesellschaft als Ganzes beschäftigen, mit dem Stellenwert, den das Alter hat in unserer und vielleicht auch in anderen Gesellschaften. Der einzige Artikel, der sich mit dem beschäftigt, besteht aus Zitat von Simone de Beauvoir aus ihrem Buch «Das Alter». «Alter kann man nicht einfach so definieren», schreibt sie da. «Der Klassenkampf bestimmt die Art, wie ein Mensch vom Alter befallen wird. Ein alter Arbeiter mit einer kleinen Rente trennt Welten, trennt Abgründe von einem Onassis.» In diesem Zitat von Simone de Beauvoir fehlen leider Ausführungen über das geschlechtsspezifische Altwerden. Sie schreibt nur, Frauen haben es im Grossen und Ganzen leichter, weil sie sich als im Haushalt Lebende leichter an die neue Situation anpassen können. Gleichzeitig sind die Greisinnen die am meisten benachteiligte Minderheit in unserer Gesellschaft. Ich werde jetzt noch den letzten Abschnitt von Simone de Beauvoir zitieren, wo sie auf die Frage Antwort gibt, wie eine Gesellschaft aussehen muss, wo ein Mensch auch im Alter Mensch sein kann. Die Antwort ist einfach. Er muss immer schon als Mensch behandelt worden sein. Das Schicksal, das sie ihren nicht mehr arbeitsfähigen Mitgliedern bereitet, enthüllt den wahren Charakter der Gesellschaft. Wenn Bildung nicht ein lebloses, ein für allemal erworbenes und dann vergessenes Gut wäre, sondern ein praktisches und lebendiges Wissen wäre, und wenn der Mensch dank dieses Wissens einen ständigen und sich im Laufe der Jahre immer wieder erneuernden Einfluss auf seine Umwelt hätte, dann würde er in jedem Alter ein aktives, nützliches Mitglied der Gesellschaft sein. Davon sind wir weit entfernt. Die Gesellschaft kümmert sich um den Einzelnen nur in dem Maße, in dem er ihr etwas einbringt. Die Jungen wissen das. Ihre Angst in dem Augenblick, da sie in das soziale Leben eintreten, entspricht genau der Angst der Alten in dem Augenblick, da sie aus dem Sozialen ausgeschlossen werden. In der Zwischenzeit werden die Probleme durch die Routine verdeckt. Der junge Mensch fürchtet sich vor dieser Maschinerie, die nach ihm greift, und manchmal versucht er, sich mit Steinwürfen zu wehren. Der alte Mensch, von der gleichen Maschinerie ausgespien, erschöpft und nackt, hat noch seine Augen zum Weinen, sonst nichts. Wenn man begriffen hat, was die Lebensbedingungen der alten Menschen bedeuten, wird man sich nicht damit begnügen, eine großzügigere Alterspolitik, eine Erhöhung der Renten, gesunde Wohnungen und Freizeitgestaltung zu fordern. Es geht um das ganze System. Und die Forderung kann nur radikal sein, das Leben verändern. Das war ein kurzer Blick, die neueste Nummer von der Fratz, Frauenzeitung zum Thema Frau und Alter. Wir hören jetzt dazu noch ein Stück von den Poison Girls. No More Lies, keine Lüge mehr. Die Sängerin, Vice Versa, von den Poison Girls, ist ein gutes und ein faszinierendes Beispiel von einer Frau, die anders alt wird. Auch sie hat jetzt 50 überschritten und gehört keineswegs zum Alteisen, was all die bestätigen können, die sie gehört und gar gesehen haben.
No more lies, no more hammerhead lies, no more lies, no more featherbed lies, no more lies, no more hammerhead, featherbed lies, no more lies, no more turns. Turns of a screw, no more lockout, locked jaw, locked door lies, no more slap face, silent, slap face lies, no more lies, no more dead leg, fire iron fibs, no more lies, no more light bait, fat worm sweet talk. No more crawl hole, hidey hole, easy hypocrisy, no more maimed and twisted, mismatched fantasies, no more copyright lies, no more clatter of lies, no more chattering. Block-brained, block-drained lies, no more lies! No more day-glow, cold war, chainsaw lies, no more hot air, radioactive heart lies, wall-to-wall alibi, carpeted stories, no more lies! No more silver-lined promises, no more old leaf, wake-up-thin lies! No more spider web, nine love, two-time tricks, no more rabbit's paw, good luck, one for the road lies, no more just for my own good, idiot secrets, no more lies. No more uptight, downtown, good old white squash, no more plump down, clenched teeth, rat's nest, pipe dreams, no more tight arse, priest hole, dumb waiter lies, pinched penny, miser mean, sting stingy half truths, swallow down, tight throat, tight talk and lies, no more knock kneed, yellow bellied lies. Sticker, gum down, thick tongue, paralyzed lies, no more trickles of truth, no more tongue twister, brain blister, cutthroat lies, no more lies, no more blindfold mouth gagging lies, no more lies, no more button down, butter up lies, no more pinprick, kiss me quick lies, no more bedside manner, bedtime lies.
Die September-Nummer von der Emanzipation, die Zeitung von der Frau, ist dem Thema Beziehungen gewidmet. Die Ofra-Frauen gehen das Thema relativ breit an. Sie setzen den Schwerpunkt nicht etwa auf Beziehungen von Frauen zu Männern. Im Mittelpunkt stehen die Frauen selber, ihre Beziehungen zu beruflicher und politischer Arbeit und ihre Beziehungen zu anderen Frauen. In Erinnerung an einen Zukunftstraum. In diesem Artikel blickt Silvia Grossenbacher auf 15 Jahre politisches Engagement zurück. Sie selber stellt fest, dass Beziehungen oft das Organisationsprinzip gewesen sind von den politischen Gruppierungen, in denen sie mitgeschafft hat. Die persönlichen Beziehungen oder der gemeinsame Inhalt als Motivation zur gemeinsamen politischen Arbeit, das ist auch das Thema von einer Diskussion unter den Redaktorinnen von der Emanzipation. Sie setzen sich mit ihrer unterschiedlichen Motivation auseinander, bei dieser Zeitung mitzuschaffen. Die Diskussion ist unter dem Titel «Das gemeinsame Dritte» zusammengefasst. Soweit sich die Diskussion überhaupt zusammenfassen lassen. Ein weiterer Artikel handelt von einer Frau, die ihre Arbeit und ihr politisches Engagement im Mittelpunkt von ihrem Leben stellt. Christine Stingelin geht der Frage nach, was das für eine Frau heisst, wenn die Beziehung zu ihrer Arbeit derartige Priorität hat. Die Beziehungen von Frauen untereinander, mit dem befassen sich in dieser Nummer von der Emanzipation zwei Artikel. Auf die will ich etwas genauer eingehen, weil sie mich am meisten interessiert haben. Es geht um Frauenbeziehungen, es geht vor allem um das heikle Verhältnis zwischen den lesbischen Frauen und den Heterofrauen in der Frauenbewegung. Im April dieses Jahres fand in Basel eine Frauenwoche zum Thema Beziehungen statt. Es ging um Solidarität unter Frauen, um politische Strategien, Utopien und um Liebe. Zusammen mit Frauen der Lesbengruppe hat mir einen Text von Renate Stendal bearbeitet. Kernstück ihres Aufsatzes ist der Versuch, Beziehungen, im speziellen Frauenbeziehungen, als feministische Übergangsstrategie zu begreifen. Ihr Text ist weit entfernt von lesbischer Nabelschau. Vielmehr spricht Renate im Grunde in erster Linie die Heteras an und versucht, vor allem sie in die Diskussion einzubeziehen. Die Diskussion fand nicht statt, jedenfalls nicht an jenem Freitagabend in der Frauenwoche. Sowohl Lesben wie Heterofrauen hüllten sich in Schweigen. Angst, aber wovor? So leitet Claudia Tönge ihren Artikel zu dem Thema ein. Liebesbeziehungen unter Frauen als mögliche feministische Strategie. Der Gedanke von Renate Stendal möchte ich mit ein paar Zitaten ausführen. Zitat aus einem Vortrag, wo sie an der Paulus-Akademie gehalten hat. Frauenliebe, Zuckerinsel im patriarchalischen Salz. Viele Frauen teilen fast alles mit anderen Frauen, alles bis auf ihre Sexualität. Die bleibt den Männern vorbehalten. Wir wissen von Virginia Woolf, dass Männer Frauenaugen brauchen, um sich darin in doppelter Größe zu spiegeln. Und wenn das so ist, brauchen Frauen Männeraugen mindestens ebenso dringend, um sich selbst überhaupt zu sehen. Entsprechend hat es etwas aufregend Schmeichelhaftes für die Patriarchatsfrau, für sich selbst und für die Welt sichtbar existent zu werden. Wenn ein Mann sie ansieht, da blickt schließlich nicht nur irgendein Mensch, sondern ein Mann, ein Kulturträger, einer, der die Macht einer ganzen Gesellschaftsform, ja Weltordnung, repräsentiert. Existent sein heißt in diesem Blick, dass sie endlich ebenfalls als mögliche Kulturträgerin wahrgenommen wird. Wenn sich eine Frau durch einen Mann aufgefährdet fühlt, beinhaltet das immer auch ein Stück Frauenfeindschaft und Selbsthass, meint Renate. Wenn sich zwei Frauen lieben, so lieben sich zwei Aussenseiterinnen vom patriarchalen System. Sie haben keine Codes, wie sie sich zu verhalten, zu lieben, Liebe zu machen hätten. Und das ist erstmal weniger Gepäck und mehr Bewegungsfreiheit. In den Augen einer anderen Frau, in dem bewussten Blick von zwei vom Patriarchat ausgeschlossenen Gleichen, hat eine Frau die in dieser Welt einzigartige Chance, sich selbst in ihrer wahren Größe zu sehen. Die Frage ist nur, mit welcher Ehrlichkeit sie das wirklich will. Mit dem ist sicher auch ein Teil von der Angst angesprochen, wo Heterofrauen und Lesben an einer Auseinandersetzung miteinander hindern. Lesbische Liebe ist für eine Heterofrau eine absolute Bedrohung, sagt eine Lesbe in einem Interview, das Claudia Töngi im zweiten Teil von ihrem Artikel wiedergibt. Das Interview hat sie mit zwei Frauen geführt, die früher jahrelange Beziehungen zu Männern hatten und heute als Lesbe leben. Was hat das für Veränderungen in ihrem Leben bedeutet? Es geht ihr in dem Artikel nicht darum, warum es unter den Feministinnen immer noch so viele Heterofrauen gibt, sondern vielmehr, warum die Frage der lesbischen Liebe für Heterofrauen ein Tabu ist. Das Anderssein zwischen Heterofrauen und Lesben ruft auf beiden Seiten Ängste hervor. Ein Versuch, diesen Ängsten auf die Spur zu kommen, unternehmen in einem zweiten Artikel zu diesem Thema Ruth und Shelley in Form von einem Briefwechsel. Die Grenzen der Frauenfreundschaften, heisst der Artikel. Die Angst vor der Ruth, die in einer festen Beziehung mit einem Mann lebt, als inkonsequente Feministin zu gelten. Ihre Angst auch, sich auf eine Liebesbeziehung mit einer Lesbe einzulassen. Ich zitiere ein Stück aus dem Brief. Dabei habe ich schon mit Frauen geschlafen, mit viel Spaß und Lust dabei. Meine wichtigste Erfahrung war und ist allerdings mit einer Heterofrau mit ebenfalls fester Beziehung zu einem Mann. Da ist keine Angst im Spiel, plötzlich auf die andere Seite umzukippen. Schließlich kehrt jede von uns spätestens am nächsten Morgen an ihren wirklichen Bestimmungsort zurück. Wäre ich denn auch nach einer Nacht mit dir so problemlos zurückgekehrt? Die Angst vor der Shelley auf der anderen Seite, wo in einer festen Beziehung mit einer Frau steht, ihre Erotik auch mit anderen Frauen auszuleben. Auch die lesbische Beziehung kann sich gewissen patriarchalen Strukturen nicht entziehen. Vor allem aber auch die Grenzen, die sie verspürt, die sie gegenüber einer Heterofrau verspürt. Ich zitiere auch hier einen Ausschnitt aus dem Brief. Es ist das Gefühl, das Wissen, dass Männer die Prioritäten haben. Eigentlich unerklärlicherweise auch bei Frauen, die mit anderen Frauen viel mehr teilen können als mit Männern. Und das beinhaltet die Sexualität, geht aber auch um wesentlich mehr. Wieso ist deine Heimat beim Mann? Fragt sie Ruth. Und ein bisschen weiter unten. Was hast du zu verlieren, wenn du dich mit mir, mit einer Lesbe, auf eine erotische Beziehung einlässt? Was haben heterosexuelle Frauen zu verlieren, wenn sie ihre Beziehungen untereinander ganzheitlicher werden lassen? Wenn andere Frauen ihre Heimat werden? Es ist die fraglose, nicht hinterfragte Zugehörigkeit zum Mann. Denn, wie alternativ du auch lebst, wie sehr du dich vom gängigen Familienidyll abhebst, die Tatsache deiner Liaison mit einem Mann gibt dir einen gesellschaftlichen Status, den Lesben nicht haben. Der Briefwechsel zwischen diesen beiden Frauen ist offen. Es geht nicht darum, sich gegenseitig vom Richtigeren zu überzeugen. Es ist der Versuch, eine Auseinandersetzung zwischen Lesben und Heterofrauen anzufangen. Ich finde es spannend, dass die Redaktorinnen von der Emanzipation das Thema ihrer Septembernummer aufgegriffen haben. Wir sind jetzt eigentlich schon am Ende von der Hälfte vom Äther vom Fraueninfo angekommen. Ich werde mich mit einem Stück von der Unknown Gender verabschieden. Electric Kiss heisst das. An der Technik und der Regie war dann.